Geistergeflüster. Der Podcast. Mit Katharina und Diandra.
Hallo und herzlich willkommen zur 127. Folge von Geistergeflüster.
Dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt.
Ich bin Diandra.
Und ich, Katharina.
Schön, dass ihr wieder dabei seid und ja, in letzter Zeit wieder irgendwie öfter Entschuldigung für die Woche Verspätung bzw. Verschiebung, aber ja, ich lag leider echt flach. Vielleicht hört man es noch ein bisschen, dass die Nase noch so ein bisschen zu ist, ich bin mir nicht sicher. Also ich bin mir sicher, dass die Nase noch ein bisschen zu ist, aber ich bin mir nicht sicher, ob man es hört.
So. Die andere war so krank, die mussten sogar ihren Urlaub abbrechen.
Ja, wir sind auch früher aus unserem Urlaub zurückgefahren und ja, das war jetzt nicht so der Hit. Ja, aber nichtsdestotrotz sitzen wir wieder hier, eine Woche Verspätung. Und ja, freuen uns auf jeden Fall auf die heutige Folge.
Tun wir.
Und ja, wir möchten gar nicht so viel im Vorfeld sagen, einfach einmal noch auf die Folge 130 hinweisen, dass wir nach wie vor uns über eure ja, Geschichten, Erlebnisse für die Spezialfolge freuen. Die könnt ihr uns ja per E-Mail, bei Instagram schicken. Wer möchte auch eine Sprachnachricht, da würden wir euch dann eine Handynummer zukommen lassen, wo ihr die dann bei WhatsApp schicken könnt. Ja, genau. Und natürlich nochmal Werbung in eigener Sache. Hihi.
November, meine Lieben. November.
Genau. Meet us in Cologne and Hamburg.
Hamburg.
Hamburg. Beim Podifest. Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr fleißig Tickets kauft. Also wir freuen uns auch, wenn da nur 5 Leute sitzen, aber
es wäre schön, wenn da 50 sitzen.
Genau. Und ja, den Link findet ihr im Linktree, wo ihr die Tickets kaufen könnt. Und ja. Im Linktree gibt es auch den Link zu unserem Merch-Shop. Da wollte
Stimmt.
ich demnächst noch mal ein paar neue Produkte reinstellen. Und
für den Herbst.
Für den Herbst, genau, und Winter. Ja, und das wäre es dann eigentlich auch vom Vorgeplänkel, würde ich sagen. Ne?
Ja, mir fällt jetzt so auch nichts
Gut,
ein.
Gut, dann erzähl uns doch, was unser heutiges Thema ist.
Ein Thema, das wir schon länger nicht mehr hatten.
Mhm.
Und zwar Exorzismus.
Yay.
Yay! Ich fühlte mich gerade wie bei der Puppy Break,
ja.
Aber das wirkte irgendwie
unpassend. Ja, genau. Wir haben uns nochmal mit Exorzismen befasst.
Genau.
Und ich würde mit meiner Geschichte starten.
Ich bin gespannt.
Seit die Menschen an Teufel glauben, gibt es auch Möglichkeiten, diese zu bekämpfen oder aufzuhalten. Aufzeichnungen über böse Geister und Unheil, die zu einer bestimmten Struktur gehören, finden sich weltweit in einer Vielzahl unterschiedlicher Gesellschaften und die Methoden, sie abzuwehren, sind ebenso unterschiedlich wie die Menschen, die an sie glauben. Eine der Strategien, die durch etliche Horrorfilme am stärksten im öffentlichen Bewusstsein verankert ist, ist die des Exorzismus, bei der ein Geistlicher oder eine andere gesegnete Person sich mit den dumpfen Mächten außerhalb unserer Vorstellungskraft auseinandersetzt. In diesem Kampf gibt es jedoch häufig Verluste. Exorzismen, die schlecht ausgehen und in Raserei und Tod enden. Dies ist eine dieser Berichte. Joanna Lee, auch bekannt als Keomo Ki Lee, wuchs offenbar als Landstreicherin in Südkorea auf und führte ein unstetes und spektakuläres Leben. Sie gehörte zu den Menschen, die einfach nicht auffallen, die nur wenige Freunde haben und deren Leben nichts Besonderes aufweist, wodurch sie wirklich hervorstechen würden. Es wurde berichtet, dass sie unter persönlichen Problemen litt, wie der Scheidung ihrer Eltern und mehreren Selbstmordversuchen. Außerdem litt sie an Vitiligo, einer Hautkrankheit. Sie war ein ideales Ziel für jemanden, der sie kontrollieren und in eine Sekte einführen wollte. Diesen Menschen fand sie in dem 38-jährigen Pastor Luke Lee. Er verleitete sie dazu, mit ihm nach Neuseeland zu gehen, um sich seinem Dienst anzuschließen, der eigentlich eher eine Religion war und »The Lord of All« hieß. Luke Lee hatte eine etwas bewegte Vergangenheit. Als ehemaliger Direktor eines Fahrzeugbauunternehmens hatte er sich 1994 plötzlich von seiner Ehefrau getrennt, seine gesamten Habseligkeiten zusammengepackt und sich auf den Weg nach Neuseeland gemacht, um sich ganz auf die Religion zu konzentrieren und ein neues Leben zu beginnen. Er reiste mit einem Studentenvisum ein und probierte das Advanced Ministry Training Center in Henderson aus. Der bereits buddhistisch geprägte Lee entdeckte zu diesem Zeitpunkt das Christentum auf bedeutende Weise, wurde besessen, fast fanatisch in seinen Überzeugungen und schloss sich zunächst der Assembly of God Kirche in Takapuna an. In dieser Zeit lernte er seine neue Ehefrau Mi Yong Lee kennen und studierte von 1995 bis 1997 am Advanced Ministry, bevor er für anderthalb Jahre nach Südkorea zurückkehrte. Er verbüßte dort eine Haftstrafe wegen Betrugs- und Wehrdienstverweigerung. Trotz seiner strafrechtlichen Verurteilungen erhielt er 1999 ein weiteres Studentenvisum für die Wiedereinreise nach Neuseeland. Anschließend kehrte er nach Neuseeland zurück und wurde zum Pastor ernannt, studierte eine Zeit lang an der Fowey Lodge Bible School in Howick und registrierte danach offiziell seine eigene Gemeinde, die Lord of All Church. Es war 1999, als er wieder in Korea war und er Joanna Lee traf, die schließlich im Oktober 2000 mit einem dreimonatigen Visum als Praktikantin nach Neuseeland ging, um bei ihm zu studieren. Sie lebte bei Pastor Lee, seiner Frau und einigen anderen Koreanern aus seiner Gemeinde. Die Gemeinde selbst bestand aus etwa 20 Personen unterschiedlicher ethnischer Herkunft und war bekannt für ihre ungewöhnlichen Überzeugungen und Praktiken, darunter regelmäßiges Fasten, Zeremonien wie das Waschen von abgeschnittenen Haaren in Alkohol und wildes Herumtollen, was bei den Einheimischen für große Verwunderung sorgte. Eine Person, die in den Räumlichkeiten der Gemeinde lebte, berichtete den Nachrichtenagenturen: „Sie sind exzentrisch, Punkt. Es wird rezitiert, getobt und geschrien. Bösartig geschrien. Eines Nachts ging ich nach draußen, weil ich dachte, jemand würde angegriffen, aber es waren eine Frau und ein Mann, die 5 Minuten lang so laut wie möglich schrien." Joanna hatte nur einen kurzen Aufenthalt geplant und bereits ein Rückflugticket gekauft. Irgendwann während dieser Zeit kam Pastor Lee zu dem Schluss, dass sie von bis zu 20 Teufeln besessen sei. Deshalb wurde am 8. Dezember 2000 eine Austreibung organisiert, um die Dämonen zu vertreiben. Für diese Situation nannte Pastor Lee den Vorgang, den sie durchführen sollten, Befreiung und verfolgte eine unkonventionelle Strategie, bei der Alarm- und Schockstrategien, Schreien, Brüllen und überraschenderweise auch tatsächliche Brutalität eingesetzt wurden, um die bösen Mächte im Grunde genommen zu verscheuchen. Dies war die gängige Methode zur Teufelsaustreibung innerhalb der Lord of All-Gemeinde. Um sich auf die Austreibung vorzubereiten, musste Joanna 3 Tage lang fasten und durfte während dieser Zeit nicht ruhen, sodass sie geschwächt, müde und körperlich und geistig erschöpft zu der Zeremonie erschien. Wie aus späteren Aussagen hervorgeht, erwiesen sich einige der bösen Geister als schwer zu vertreiben, sodass die Zeremonie mehr als 24 Stunden lang ununterbrochen fortgesetzt werden musste. Während dieser Zeit wurde behauptet, dass Joanna begonnen habe, in Zungen und mit tiefen, knurrenden Stimmen zu sprechen, die nicht ihre eigenen waren, während die bösen Geister darum kämpften, die Kontrolle zu behalten, was Pastor Lee dazu zwang, noch weiter zu gehen. Er soll die Versammlung dazu gebracht haben, Joanna gegen ihre gottgleiche Kraft zu kontrollieren, und da er davon ausging, dass die bösen Geister in ihrem Bauch gefangen waren, sprang er wahrscheinlich auf der schreienden Frau herum. Als die bösen Geister sich darauf stürzten, in ihren Hals und Kopf zu klettern, begann er, sie zu würgen, um diese dumpfen Kräfte zu reinigen, obwohl Joanna ihn anschrie, er solle aufhören, und versuchte, seine Hände wegzuziehen. Währenddessen unternahm niemand etwas, um zu vermitteln, da alle davon überzeugt waren, dass ihr Anführer wusste, was er tat. Nach fast 48 Stunden dieser brutalen Befreiung war Joanna Lee schließlich tot. Doch damit war für den Pastor die Sache noch nicht erledigt. Als sich seine überraschte Gemeinde versammelte, um die Leiche der Frau mit Entsetzen zu betrachten, versicherte Pastor Lee ihn, dass es der Teufel gewesen sei, der sie getötet habe, dass aber noch nicht alles verloren sei. Ihm zufolge konnten sie einen Brauch und Wiederherstellungsgebete nutzen, um sie wiederzubeleben, und so wurde ihr Leichnam vorbereitet. Während der folgenden 6 Tage betete Pastor Lee über Joannas sich zersetzendem Körper und war sich immer sicher, dass sie wieder auferstehen würde. Es war vielleicht der Geruch von verwesenem Gewebe und die sich entfaltende Schrecklichkeit des Geschehens, die nun endlich einen von Lees Anhängern dazu veranlasste, am 15. Dezember die Polizei zu verständigen. Als diese bei Lee zu Hause eintraf, sah sie Joannas stark verwesenden, dunkel verfärbten Körper, der erhebliche Schwellungen im Brustbereich und mehrere Knochenbrüche aufwies. Selbst unmittelbar nach seiner Festnahme und der anschließenden Vorverhandlung zeigte Lee keine Reue und war überzeugt, dass Joanna wieder zum Leben erweckt werden würde, wie er angekündigt hatte, und dass sie lediglich mehr Zeit benötigte. Ein Polizist berichtete Inside China Today darüber. Lee sagte, sie habe vorgehabt, ins Leben zurückzukehren, und das wäre ein großes Problem gewesen. Bis zum äußersten Rand des Falles hatte er daran festgehalten, dass Joanna vorhatte, zurückzukommen und wiederhergestellt und wiederbelebt zu werden. Er war äußerst engagiert in dem, woran er glaubte. Leider kehrte Joanna nicht wie erwartet ins Leben zurück und Lee wurde wegen Totschlag angeklagt und zu einer 6-jährigen Haftstrafe verurteilt. Im Januar 2005 wurde er nach Südkorea deportiert, während er zu diesem Zeitpunkt Berufung gegen seine Verurteilung einlegte. Sein Urteil wurde im April 2006 tatsächlich vom neuseeländischen Berufungsgericht aufgehoben und eine Neuverhandlung angeordnet. Das Gericht stellte fest, dass Joanna Lees mögliche Zustimmung zum Exorzismus während des ersten Prozesses nicht angemessen berücksichtigt worden war. Da jedoch Pastor Lee und die meisten überlebenden Zeugen Neuseeland verlassen hatten, kamen die Staatsanwälte zu dem Schluss, dass es schwierig sein würde, eine Wiederaufnahme des Verfahrens zu erreichen. Es wurde ein Haftbefehl gegen Lee erlassen, der bei seiner Rückkehr nach Neuseeland vollstreckt werden soll. In diesem Fall könnte es zu einer Wiederaufnahme des Verfahrens kommen. Leider fand sich niemand, der sich um Joannas Leichnam kümmern wollte, da sie ein zurückhaltendes, unauffälliges Leben geführt hatte. Daher wurde ihr Leichnam von der koreanischen Gemeinde in Auckland angemessen versorgt und anschließend eingeäschert. Die Asche bleibt bis heute unbeansprucht, die letzten Überreste einer vergessenen Frau, die ihre letzten Minuten inmitten von Teufeln und Brutalität verbrachte. Bis heute ist nicht ganz klar, was genau während dieser angespannten Zeit passiert ist oder welche Art von Wahnsinn sich in dieser traurigen, brutalen und hochaufgeladenen Situation, die dieser jungen Frau das Leben gekostet hat, abgespielt hat. Die meisten Anwesenden zögern darüber zu sprechen und nur wenige sind bereit zu bestätigen, was genau passiert ist, sodass die Details im Dunkeln bleiben. Die Vorwürfe der letzten Jahre, Pastor Lee sei ein Verräter und habe sich in seinem Heimatland vor der Wehrpflicht gedrückt, haben sein Ansehen nicht verbessert. Nach allem, was in diesen kritischen Tagen geschehen ist, bleiben die sterblichen Überreste von Joanna Lee verlassen und unbeansprucht zurück. Ein tragischer Beweis für die Macht menschlicher Überzeugungen, seltsamer Vorstellungen und Arroganz.
Vielen Dank.
Gerne.
Das ist aber eine sehr traurige Geschichte.
Ja, fand ich auch. Also mir tat diese Joanna so unglaublich leid, als ich das gelesen habe. Vor allem, was er dann auch da mit ihr gemacht hat. So, also diese Vorstellung allein.
Die Brutalität ist schon echt hart. Also
ja.
Ich meine, wir wissen ja alle aus Horrorfilmen, ne? So, da geht es schon mal härter zu. Also das schreibt man dann in der Regel diesen Film zu. Aber ganz offensichtlich nicht nur in Filmen.
Nee, das ist das. Ne? Also der muss anscheinend so in seinem Wahn auch gewesen
dass
sein.
Dass der auch einfach weggekommen ist.
Ja.
Der Sack.
Ja, das finde ich noch viel schockierender. Und ich meine, selbst wenn, also da verstehe ich auch diese neuseeländischen Gerichte nicht, selbst wenn sie die Zustimmung zu diesem Exorzismus gegeben hat, hat sie ja nicht die Zustimmung dafür gegeben, brutalst gefoltert und misshandelt zu werden und dann auch noch dabei zu sterben.
Nee, eben nicht. Also, boah, das finde ich schon.
Und wer weiß auch, wie, ich sag mal, freiwillig diese Zustimmung von ihr gegebenenfalls war, ne? Ich meine, wenn er da wirklich so eine Sekte hatte, waren die ja, in Sekten sind die ja meistens sowieso nicht alle so ganz bei Trost, beziehungsweise lassen sich halt sehr von diesem Sektenführer halt einlullen. Und gaslighten.
Ja.
So. Ne? Das hat man ja immer wieder gesehen. Ich meine, man muss sich nur mal die eine da angucken, wo dieser Massenselbstmord war. Ne? Ich weiß gar nicht mehr, welche Sekte das war.
Ja, oder damals auch Colonia Dignidad und sowas.
Ja.
Also damals, ich glaube, die gibt es ja heute sogar noch.
Das weiß ich nicht. Deswegen wage ich zu bezweifeln, dass ihre Zustimmung da jetzt auf krass freiwilliger Basis war. Ich denke jetzt auch nicht, dass sie davon überzeugt war, 20 Teufel in sich zu haben oder Dämonen oder so.
Nee, glaube ich jetzt ehrlich gesagt
auch. Man weiß leider auch nicht, wie er auf den Gedanken gekommen ist, dass das bei ihr der Fall wäre. Also wie sich ihr Verhalten da angeblich geäußert hat. Ne, dass er dachte, ja, da müssen 20 Teufel und Dämonen drinstecken.
Wo sollen die denn alle herkommen, meine Güte? Also.
Ja. Ja, und dann kriegt er halt nur 6 Jahre wegen Totschlag.
Ja.
Ne? Und das wird dann auch quasi die Berufung halt stattgegeben, quasi, ne?
Also weiß ich nicht. Also hier gibt's ja, also sie ist ja absolut die Verliererin in der Geschichte.
Natürlich.
Und dann ist sie da auch, weil sie niemanden kannte und offenbar keine Familie mehr hatte und so, jetzt völlig einsam bestattet worden.
Ja, irgendwo in Auckland.
Ja,
in einem Land, zu dem sie gar keine Verbindung hat, wo sie in dem Sinne niemanden kennt, niemanden hat.
Ja.
Bei einer Gemeinde, die nicht ihre ist.
Das ist schon echt.
Na, die ist komplett einsam da.
Das ist echt traurig.
Ja.
Ich hoffe, sie konnte doch ihren Frieden finden irgendwie.
Das hoffe ich auch.
Und ich hoffe, der andere, der...
Nicht.
Nicht.
Der Lee. Also die waren auch nicht verwandt, ne? Also die haben ja beide Lee als Nachnamen.
Ja, aber Lee ist ja...
Ja, ja, aber ne? Nur der Vollständigkeit halber, die waren jetzt nicht miteinander verwandt.
Ja, Lee ist ja, glaube ich, in Korea so wie hier Müller.
Das kann Maya sein, ja.
Also Korea und ist auch Kim, glaube ich, viel als Nachname. Naja, hoffen wir, wie gesagt, dass sie ihren Frieden finden konnte.
Jetzt bin ich aber auch sehr gespannt auf deine Geschichte.
Es war das Jahr 1906. In den Hügeln von Natal, Südafrika, lag das St. Michaels Missionsinternat, eine streng katholische Schule, geführt von deutschen Missionaren. Die Tage waren heiß, die Nächte still. Inmitten dieser Abgeschiedenheit wuchs Clara Germana Zele auf. Schon früh wurde sie als Waise afrikanischer Herkunft in die Obhut der Nonnen und Missionare von St. Michaels gegeben. Über ihre Eltern ist in den historischen Berichten nichts bekannt. In dem Internat wuchs das Mädchen zu einer tiefgläubigen 16-jährigen Schülerin heran. Klug, zurückhaltend, bescheiden. Niemand ahnte, dass sie bald zur Hauptfigur eines der rätselhaftesten Exorzismusfälle des 20. Jahrhunderts werden würde. Clara war anders. Schon früh zeigte sie eine ungewöhnliche Sensibilität. Sie sprach wenig, aber beobachtete viel. Doch eines Tages, im Jahr 1906, begann sie sich zu verändern. Sie behauptete, einen Pakt mit dem Teufel geschlossen zu haben. Die Nonnen nahmen das selbstverständlich nicht ernst und lachten darüber. Bis sie Clara in der Kapelle fanden, kniend vor dem Altar, flüsternd in einer Sprache, die niemand verstand. Auf einmal redete das Mädchen immer öfter in Sprachen, die sie nie gelernt hatte. Darunter Latein, Polnisch und Deutsch. Auch ihre Stimme veränderte sich. Sie war rau, tief und manchmal hörte es sich an, als käme sie doppelt hervor. Nun begannen die Nonnen, die die hauptsächliche Lehr- und Erziehungsarbeit an der Schule leisteten, doch nervös zu werden. Sie flüsterten untereinander, dass etwas mit Clara ganz und gar nicht stimmte. Die 16-Jährige wusste Dinge über Menschen, die sie nie getroffen hatte. Intime Geheimnisse, Sünden, Gedanken. Woher man das weiß? Clara sprach sie klar und deutlich aus und erzählte es jedem, der es hören wollte oder auch nicht. Nicht lange nach dem anfänglich sonderbaren Gebaren zeigte das Mädchen klare Züge von Gewalt. Clara zerriss Bibeln, zertrat Kruzifixe und warf Möbel durch den Raum. Ihre Pupillen weiteten sich unnatürlich und ihr Körper verdrehte sich auf groteske Weise. So dauerte es nicht lange, bis die Kirche tatsächlich reagierte. Zwei Priester wurden gerufen, darunter der deutsche Pater Erasmus Horner, ein Mann mit Erfahrung im Umgang mit den Unaussprechlichen, und ein weiterer Missionar. Der Exorzismus an Clara Germana Zele begann in einem abgeschlossenen Raum des katholischen Missionsinternats. Die Luft war schwer, die Fenster verdunkelt, als sich die beiden Priester auf das Ritual vorbereiteten. Die Männer hatten gefastet, gebetet und sich mit Weihwasser und Kruzifixen umgeben, denn sie wussten, dies würde kein gewöhnlicher Exorzismus sein. Clara lag auf einem schmalen Bett, die Augen geschlossen, die Hände am Bett fixiert. Ihr Körper war gezeichnet von Kratzspuren, obwohl niemand sie berührt hatte. Als die Priester das Ritual eröffneten, begann sie sich zu winden. Ihre Stimme veränderte sich wieder. Sie sprach in all den fremden Sprachen, fluchte und lachte die Geistlichen höhnisch aus. Boshafte Worte strömten aus ihrem Mund wie Gift. Die Gebete hallten durch den Raum. Exorciso te, immundissime spiritus. Die Worte des großen Exorzismus aus dem Rituale Romanum. Clara reagierte mit unnatürlichen, krassen Reaktionen. Weihwasser schien auf ihrer Haut zu brennen wie Feuer. Ihre Augen verdrehten sich, ihr Körper verkrampfte. Mehrmals riss sie sich los, trotz der Fesseln. Die Nonnen, die das Ritual beobachteten, beteten leise, während andere weinten. Dann geschah das Unfassbare. Clara hob sich vom Boden. Ihr Körper schwebte, die Arme ausgestreckt, der Kopf nach hinten geneigt. Die Priester verstärkten ihre Gebete, riefen die Namen der Heiligen, baten um göttlichen Beistand. Die Atmosphäre war elektrisierend, als würde etwas Unsichtbares im Raum lauern. Stunden vergingen. Die Priester versuchten, den Namen des Dämons zu erfahren, denn nur so können Dämonen aus fremden Körpern vertrieben werden. Clara antwortete mit mehreren Stimmen gleichzeitig. Eine Kakophonie aus Wut, Schmerz und Spott. Die Fenster beschlugen, obwohl draußen die Sonne heiß vom Himmel brannte. Manche bezeugten später, der Raum habe nach Schwefel gerochen. Am Ende des zweiten Tages, nach unzähligen Gebetsrezitationen, Psalmen und Konfrontationen, stieß Clara einen letzten markerschütternden Schrei aus. Es war ein Laut, den niemand, der dabei gewesen war, je vergessen sollte. Roh, unmenschlich und durchdringend. Dann fiel sie in Bewusstlosigkeit. Als sie erwachte, war sie ruhig. Ihre Stimme war klar, ihre Augen wach. Sie erkannte die anwesenden Nonnen, bat um Vergebung und sprach kein einziges Wort mehr über das, was geschehen war. Der Exorzismus war beendet. Die Dämonen, so glaubte man, waren verschwunden. Clara sprach nie wieder über diesen Pakt mit dem Teufel und die Kirche schwieg sich dazu aus. Die Akten zu diesem Fall verschwanden. Clara besuchte bis zu ihrem Abschluss weiterhin das Internat. Doch die Erinnerung blieb. Die Nonnen flüsterten noch lange von dem Mädchen, das vom Teufel besessen war. War Clara krank gewesen oder wirklich besessen? Die Wahrheit liegt wohl irgendwo zwischen Glauben und Wahnsinn. Und vielleicht hört man ihre Stimme noch heute, wenn man nachts durch die Flure des alten Internats geht.
Dankeschön für die Geschichte.
Bitte.
Auch sehr spannend und interessant.
Meine ist wenigstens nicht gestorben.
Ja.
Allerdings muss ich sagen, sie hat auch nicht sehr viel länger gelebt. Mhm. Also ihr waren dann nur noch 6 weitere Jahre vergönnt, bis sie dann 1912 an einem Herzversagen starb. Was dazwischen passiert ist, weiß man nicht. Da verliert sich ihre Spur halt komplett. Man weiß nicht, ob sie vielleicht noch früh geheiratet hat oder eben, was heißt früh, damals normal geheiratet hat. Oder ob sie irgendwo arbeiten ging oder so. Aber eben ihr Todeszeitpunkt, ihr Todesjahr ist bekannt.
Ja.
Und warum eben. Aber sie hat nie wieder darüber gesprochen. Sie hat sich wohl auch tief geschämt für das, was da passiert ist. Aus welchem Grund auch immer. Ich meine, warum fühlen Opfer sich beschämt? Ne? Also so.
Weil das halt so eingeredet wird.
Genau.
Du hast was falsch gemacht.
Ja,
das ist deine Schuld, dass das passiert ist.
Wenn du vom Dämon besessen bist, dann wirst du wohl irgendwie eine Willensschwäche haben oder.
Genau.
Ne? Dein Glauben ist nicht stark genug. Und ich meine, wir wissen ja nun mal alle, wie zu der Zeit gerade bei katholischen Klöstern oder eben Schulen, was da an Gehorsam und Angst verbreitet wurde. Und wenn du nicht gesprungen bist oder gefragt hast, wie hoch, dann wurdest du halt auch direkt bestraft. Ne? Aber natürlich kann man auch wiederum vielleicht das Ganze erklären mit eben rationalen Erklärungen wie Krankheit oder auch psychische Krankheiten.
Aber da finde ich das dann immer so faszinierend, wie man das denn erklären kann, will, wenn die plötzlich halt in anderen Sprachen sprechen.
Das ist
Ich könnte es mir noch erklären, wenn du als Kind vielleicht in einem Land aufgewachsen bist und dann irgendwann weggezogen bist, die Sprache zwar nie kanntest, aber das Hören hattest und dass dein Kopf das dann verarbeiten kann. Plötzlich durch was auch immer. Aber wenn du nie Berührungspunkte mit Latein, Deutsch, Polnisch hattest, wo soll das herkommen? Also welche Krankheit bringt dich dazu, fremde Sprachen zu sprechen,
die du
nie gehört hast?
Bei Latein denke ich mir, nun gut, wir sind hier in einer katholischen Schule, da werden sie wohl oft in Latein beten oder so.
Ja.
Das könnte ich mir noch vorstellen, dass sie selber nie Latein gelernt hat aktiv. Okay. Na, aber Nonnen und auch Priester werden sicherlich hier und da mal mit lateinischen Worten um sich geschmissen haben. Nichtsdestotrotz, Polnisch und Deutsch ist dann wieder eine ganz andere Sache, wo ich mir denke, okay, gab es vielleicht polnische oder deutsche Nonnen dort? Hätte sie das dadurch irgendwie ein paar Worte aufstampfen können? Aber man muss ja auch bedenken, dass die dann ja ganze Sätze reden. Und in der Regel auch zusammenhängt, unzusammenhängt. Ne? So, die Sätze per se machen vielleicht keinen Sinn, aber sie sind zusammenhängende Sätze.
Ja.
Und das wiederum finde ich auch sehr schwer zu glauben oder zu verstehen, wenn das mit diesen Sprachen da dann gesagt wird.
Ja.
Ne? Also ich meine, hier Kritiker von dieser Sache, von Claras Fall, die sagen halt, ne, na klar, es kann Schizophrenie sein oder eine dissoziative Identitätsstörung, sogar Epilepsie, so wie Anneliese Michel das hatte. ne, das mit psychotischen Episoden können halt alles irgendwie Erklärung sein. Nur ich denke mir so, aber die Sprachen, ne?
Ja, das finde ich halt echt schwierig.
Also ne? Ja, dass du Sachen, dass du Krankheiten bekommst, in denen du Halluzinationen bekommst und in denen du dich vielleicht unnatürlich krampfhaft bewegst oder verrenkst. Ne? Also hier ist auch nochmal gegeben eine Begründung, dass zum Beispiel gerade damals die Hygiene und die Ernährung ja auch oft sehr mangelhaft waren.
Mm.
Und dann noch, ich sag mal, im südafrikanischen Hinterland, wenn man so will. Ja, und so Vergiftungen durch eventuelle Schwermetalle oder auch Pilzen, zum Beispiel Mutterkorn, das kann oder könnte eben Halluzinationen und auch Krämpfe verursachen. Nur ist dann wieder dieses Sprachenthema. Mm. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Mutterkorn dich plötzlich Polnisch lernen lässt. So,
nee. Ne? Ja, also das mit diesen Sprachen finde ich halt echt irgendwie immer schwierig. Ne?
Das ist so ein Ding, wo ich mir denke, könnte nicht doch wirklich eine wahre Sache da dran sein.
Ja, also so ein bisschen halt. Ne?
Ich meine, das ist natürlich immer, wie man es glauben möchte. Ne? Aber gut, naja, letzten Endes kann natürlich dann das Ganze auch verstärkt werden durch eben eine Gruppendynamik, die entsteht. Gerade da, Glaube, Angst und Gehorsam waren da irgendwie allgegenwärtig. Ne? Gerade diese damaligen geistlichen Nonnen und auch Priester waren ja immer sehr streng und schnell bei der Hand mit irgendwelchen brutalen Strafen. Und dadurch eine Gruppendynamik, die vielleicht ihre Ansicht auf Glauben auch innerlich vielleicht erschüttert haben, im Sinne von, dass vielleicht, ne, so ein Gott kann doch gar nicht so grausam sein, als würde ein Gott mich bestrafen, weil ich, was weiß ich, mal eine Schokolade gegessen habe oder so. Also, ne, wo ich mir dann denke, ja, das wird sicherlich jetzt nicht groß der Auslöser gewesen sein. Es könnte natürlich aber durchaus bestärkend gewirkt haben. Aber ja, ich meine, letzten Endes werden wir es nie wirklich erfahren.
Nee.
Und ich persönlich, für mich ist immer dieses Sprachenthema so ein Ding, wo ich nicht ganz abtun kann, dass das vielleicht doch irgendwas anderes ist.
Ja.
Als eine psychische Krankheit oder eine Schizophrenie oder eine oder eben Halluzination.
Ja.
Na, also, naja. Das war's von mir. Auch schon.
Ja, danke. Dann würde ich sagen,
gehen wir
zum Ende der Folge.
Ja.
Noch was Schönes zum Schluss.
Ja, und dann fange ich mit meiner Empfehlung heute an und ich möchte euch eine Serie auf Netflix empfehlen und zwar The House of Guinness.
Und oh, da hast du neulich von gehört.
Genau, da habe ich neulich schon von erzählt und ja, wie der Name schon vermuten lässt, geht es tatsächlich um die Guinness-Brauerei beziehungsweise die Familie Guinness, die halt dahinter steht und die Serie spielt im 19. Jahrhundert und beginnt quasi damit, dass ja, das Familienoberhaupt, der visionäre Kopf des Unternehmens Benjamin Guinness, der verstirbt und seine vier erwachsenen Kinder, Arthur, Edward, Anne und Benjamin Jr., ja, stehen jetzt halt quasi vor den Herausforderungen davon, A, jeder mit seinem Leben irgendwie zurechtzukommen, aber halt auch dieses Familienimperium weiterzuführen. Und ja, ich finde die super gemacht. Also das ist, meine ich, auch von den Machern von Peaky Blinders.
Oh.
Und ja, die Serie lässt, also man erkennt so den Stil, finde ich. Unglaublich gut gemacht. Ich finde, die Schauspieler machen das richtig cool. Ich finde die Musikauswahl sehr cool, die da haben. Das gibt dem, also das ist keine historische Musik, sage ich mal. Also das sind durchaus aktuelle, teils irisch-englische Künstler, ne, also da gibt es was von Flogging Molly zum Beispiel und sowas, ne, also was halt trotzdem so in dieses irische Setting passt, aber halt trotzdem so modern
ja.
ist. Ne? Und das aber trotzdem so super cool. cool zusammenpasst. Und ja, deswegen möchte ich euch House of Guinness empfehlen.
Sehr cool, vielen Dank. Ich habe keine Empfehlung heute.
Ich hoffe, ihr seid alle so schockiert wie ich.
Ich habe in der letzten Zeit keine so großen, tollen Bücher gelesen, dass ich sie empfehlen möchte. Wir sind gerade dabei, Serien zu rewatchen, die ihr schon kennt und die ich, glaube ich, auch schon mal empfohlen habe. Also, falls nicht, Downton Abbey, guckt unbedingt rein. Ich lieb's. Läuft auf Netflix, immer noch. Und ja, aber ansonsten, ich habe leider gerade nichts.
Shame, ja. Shame, shame.
Ja.
Didding. Ja, hast du wenigstens eine Frage?
Ich habe eine Frage.
Dann wenigstens gib mir das. Deine Frage.
Was für eine Aktion in Serien oder Filmen findest du immer so absolut unverständlich? Also als Beispiel, ich finde das ist so unlogisch und irrational, dass du in Serien oder Filmen Leute telefonieren hast und plötzlich dick wird aufgelegt. Ja, wir treffen uns da, dick aufgelegt. Ja. Und du denkst so, um wie viel Uhr? Tschüss. War halt schön mit dir zu reden. Ja. So. Ich meine, wenn die sauer sind, kann ich es ja noch irgendwo verstehen, aber dann so dieses, ja, bis gleich.
Mm.
Aber wo gleich? Ne? So, das ist so ein Ding,
ja,
also was das, mir immer irgendwie negativ aufstößt.
Das war jetzt auch so das, was mir so als erstes so in den Sinn kam.
Was ich auch immer sehr.
Sonst, was ich vielleicht ein bisschen. Ja, also was ich immer denke, so, also das geht doch gar nicht. Also vielleicht geht's schon, aber bei mir halt zum Beispiel nicht. Wenn die sich Zähne putzen, dass da nie Zahnpasta
ja.
auch nur ein bisschen rauskommt weil aus dem Mund.
Das könnte ich auch nicht.
Also bei mir, ich sehe aus, als hätte ich Tollwut so war, ne? Weil das so schäumt.
Ja.
Vielleicht nehme ich auch einfach zu viel Zahnpasta, weiß ich nicht. Aber dass da nicht mal so ein bisschen
Schaum bei rauskommt.
So im ja. Mundwinkel. Ja. rauskommen. Ne?
Ja, oder dass die halt einfach, ich finde es sehr grenzfertig, dass immer alle Welt klopft oder klingelt und wenn keiner aufmacht, gehen wir halt trotzdem rein.
Ja.
Ne? So, ja, ich verstehe schon, dass das für so einen Horrorfilm vielleicht irgendwie langweilig wäre, wenn die einfach wieder umdrehen würden und gehen. Aber es wäre die logische Konsequenz eigentlich. Du gehst doch nicht einfach in ein fremdes Haus rein, nur weil keiner aufmacht.
Eigentlich nicht, ne?
So. Und das sind so Sachen, die ich nie nachvollziehen kann in eben Shows oder auch Filmen.
Ja.
Wo es wirklich jedes Mal denke ich mir, nee, das macht kein Mensch im echten Leben so.
Mm-mm. Nee, ich denke nicht.
Ja.
Ja. Ja, meine Frage ist, also ist ein bisschen, also zweiteilig.
Oha.
Der erste Teil ist, hast du, wenn du einkaufen gehst, eine bestimmte Reihe, wo du deinen Einkaufswagen wegnimmst? Also nimmst du wahllos einfach irgendwo oder nimmst du immer von der längsten Reihe oder immer von der kürzesten Reihe?
Oh, das ist eine, vor Corona habe ich, glaube ich, immer so die längste genommen. Aber mittlerweile suche ich die, wo keine Münze mehr notwendig ist.
Ja, auch gut. Und wo stellst du den dann wieder zurück? Nimmst du die gleiche Reihe, wo du den weggenommen hast? Oder hast du da ein anderes Schema?
Nee, ich stelle den eigentlich immer dahin zurück, wo am wenigsten drin sind. So.
Ja. Also ich nehme eigentlich immer von der Reihe, die am längsten ist. Und stell's dann aber in die kürzeste Reihe zurück.
Also so wie ich.
Ja. Na, ja, gut, also
ne, die, nicht die Reihe, die am längsten, aber mit dem Zurückstellen.
Ja, mit dem Zurückstellen.
Ja. Weil ich mir denke, auch. Dann haben die Leute nicht so viel Arbeit, das wieder umzusortieren.
Ja, und so dieses Ungleichgewicht so, ne?
Ja, das kommt noch
eine
dazu.
Eine Reihe schon halb auf dem Parkplatz und die andere so, weil die Leute zu faul sind, bis die 2 Meter noch weiter reinzugehen.
So. Die Leute sind einfach zu faul, 2 Schritte zu tun.
Ja, nee, und ja, das war meine Frage. Ja.
Cool.
Ja.
Einfach, aber
trotzdem toll.
Effektiv.
Ja.
Denn was lernen unsere Ghosties daraus? Nehmt die kürzeste Reihe, damit ihr den Leuten weniger Arbeit macht. Um die Wagen wieder zurückzustellen.
Genau.
Die dafür Geld bekommen. Ja.
Und was ich noch weniger verstehen kann, ist, also ich weiß nicht, ich check das nicht. Bei uns, das hast du auch nicht überall. Und wenn du zwei Ladengeschäfte nebeneinander hast, also bei uns in Brüggen zum Beispiel Aldi und DM.
Ein Ladengeschäft. Ich liebe das
Ladengeschäft. Das ist irgendwie in mein Wortgebrauch von Carlo also übergegangen.
Für mich ist es halt einfach Läden oder Geschäfte.
Dass denen scheißegal ist, wo die ihren Wagen hinstellen. Also all die Wegen in die von DM und das sind aber ganz andere, also auch von den Chippies andere.
Ist voll nervig.
Ich will dann aber eigentlich den von DM, weil da vorne dann noch dieses kleine Körbchen mit drin ist für so Kleinsachen und so.
Das ist sehr nervig, das haben wir zum Glück nicht so oft. Wir haben zwar auch Fressnapf und Netto und so direkt an einem Spot, aber die Wagenhäuschen sind zu weit voneinander entfernt.
Nee, die bei Aldi und DM, die teilen sich ja eins.
Ja.
Ne? Dann, und das ist halt das Problem.
Dann muss man da natürlich nicht drauf achten.
Nee. Oder das fand ich noch schlimmer, als meine Tochter noch ganz klein war, und also Maxi-Cosi klein. Da gibt's ja extra diese Einkaufswegen, wo du den Maxi-Cosi oben draufstellen kannst.
Genau.
Da gibt's dann so egoistische Leute, die da dann, keine Ahnung, 10 normale Einkaufswegen vormachen. Oh. Na, und dann kommst du nicht an diesen Maxi-Cosi-Einkaufswagen.
Wie ätzend ist das
denn? Das ist so ätzend.
Boah, sowas nervt mich ja direkt.
Das ist noch schlimmer als Leute ohne Kinder, die auf dem Elternparkplatz parken. Das ist mir ja noch egal, wenn die anderen Parkplätze groß genug sind, so, ne, die anderen Parkbuchten. Aber wenn du dann so einen schweren Maxi-Cosi hast und der ja auch groß ist, wenn du den in den Einkaufswagen stellst, ist der ganze Einkaufswagen voll. Ja. Dann musst du dein Baby beladen.
Es gibt schon einen Sinn, warum diese Vorrichtung an diesen Einkaufswagen
ist. Falls sie sowas jemals gemacht hat, macht es nie wieder. Ich werde euch finden.
Die andere wird euch finden.
Ich werde euch finden. Und damit verabschieden wir uns jetzt.
Bis zur nächsten Folge.
Bis zur nächsten Folge.
Tschüss.
Ciao.
Danke fürs Zuhören. Folgt uns auch auf Instagram.
Aufzeichnungen über böse Geister und Unheil, die zu einer bestimmten Struktur gehören, finden sich weltweit. Bei der ein Geistlicher oder eine andere gesegnet. Boah, wieso fängt das schon so an?
Ich meine.
Außerdem litt sie an Vitiligo. Sie lebte bei Pastole. Eine Person, die in den Räumlichkeiten der Gemeinde lebte, berichtete den nachrichtigen Agenturen.
Möchtest du ein Bild ausmalen, um dich zu
holen? Ja, bitte. Das könnte vielleicht helfen. Sein Urteil wurde im April 2006 tatsächlich vom Neuseelen-Berufungsgericht.
Heute ist aber wieder schwer.
Oh, und das ist nicht mein Tag.
Nee, ganz offenbar nicht.
Manu. Auf einmal sprach das Mädchen immer öfter in Sprachen,
das finde ich wieder doof, deswegen hatte ich das eben Redete genannt. Begann in einem abgeschlossenen Raum des katholischen Missionsinternats. So. Die Gebete halten durch den Raum. Exortio te immunidi spiritus.
Ach die! Ja, da würde ich auch verschwinden.
Ja,
ja.
Beteten leise, während andere weinten.
Während andere weinten.
Aber ich weiß nicht, warum ich das so komisch gesagt habe. Stunden verbingen. Stunden verbinschten.